Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen. In der Lesung für das Kirchenjahr steht für den heutigen Tag das Wort in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, am Abschluss der Geschichte von dem Kämmerer aus dem Mohrenland. Als sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber ward gefunden zu Astot und zog umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis dass er kam nach Caesarea. Meine lieben Brüder und Schwestern, im Namen unserer Kirche und auf Bitten des Gemeindekirchenrats und der Pfarrer von Sassnitz möchte ich Sie alle sehr herzlich hier zum Beginn dieser Evangelisationsabende willkommen heißen. Vor 5 Jahren ist in einem tragischen Flugzeugunglück über dem Kongo der aus Schweden stammende Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjöld, abgestürzt und ums Leben gekommen. Ein Mann, der um der Versöhnung und des Friedens willen sein Leben geopfert hat. Und in seinen jetzt veröffentlichten Tagebüchern steht ein Satz, der etwa so heißt: Du hältst es für selbstverständlich, dass Gott für dich Zeit hat. Und du hältst es für ebenso selbstverständlich, dass du für Gott keine Zeit hast. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich wünsche uns allen, dass wir nun heute Abend und dass wir auch an den folgenden Abenden Zeit haben dürft für Gott und seine Botschaft. Wir können nicht erwarten, dass Gott für uns Zeit hat, und selber nehmen wir uns keine Zeit. Gott gebe uns Stunden stillen, gesammelten Hörens, wo wir Zeit haben für Gottes Botschaft. Und nun danken wir unserem Bruder, Pfarrer Wilhelm Busch aus Essen, dass er uns wiederum hier in Sassnitz in diesen Tagen den Dienst der Verkündigung dieser Botschaft tun will. Er, ein Mann, der als Evangelist von Gottes Gnaden auch in andere Erdteile und Kontinente reist und der sich die Zeit genommen hat, um Gottes Botschaft euch in Sassnitz und auf Rügen zu verkündigen. Wir danken unserem Bruder Wilhelm Busch, dass er uns helfen will, Zeit zu haben für Gott. Und wenn ich eben gelesen habe, aus der Lesung des heutigen Tages, den Abschluss jener doch wohl den meisten bekannten Geschichte von dem Kämmerer aus dem Mohrenland, aus Afrika, dann meine ich, dass so etwas von dem Dienst des Philippus sich widerspiegelt in dem Dienst unseres Bruders Wilhelm Busch. Philippus ward gefunden zu Astot und zog umher und predigte allen Städten das Evangelium. So zieht auch er umher und predigt vielen Städten und nun auch Sassnitz das Evangelium. Aber es steht auch das andere da, dass dieser einzelne Mann, der Mann aus Afrika, sich die Botschaft sagen ließ, die Bibel las und sich die Botschaft von Jesus Christus, dem Lamm Gottes, sagen ließ und sich Zeit nahm für diese Botschaft. Und darum heißt es von dem Kämmerer aus dem Mohrenland, der ganz allein wieder zurückzog in seine afrikanische Heimat, in eine völlig heidnische Umwelt, als einziger Zeuge Christi. Er zog aber seine Straße fröhlich. Und das wünsche ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, dass ihr, wenn Wilhelm Busch euch den Dienst des Evangelisten Philippus tut, auch sagen dürft, heute Abend und in anderen Abenden, wohin ihr auch geht und in welche vielleicht gottferne Umwelt ihr geht, er zog seine Straße fröhlich. Warum fröhlich? Weil er die Botschaft von der Versöhnung in Christus gehört hatte. Und wir sind dankbar, dass über alle Grenzen der Staaten, der Meere, der Völker hinweg wir spüren dürfen, dass es diese Freude in Christus gibt, die durch keine Grenzen aufgehalten werden kann. Wir freuen uns, dass Pastor Wilhelm Busch aus dem anderen Teil unseres Vaterlandes kommen konnte. Wir freuen uns, dass der Pfarrer von Trelleborg und aus Schweden unter uns ist. Und wir denken in innerster Glaubensverbundenheit an unseren Bruder, den wir auch heute Abend erwartet hatten, den lutherischen Erzbischof von Estland, Dr. Jan Kiewit. Ich bin vor einem Jahr zusammen mit meiner Frau Gast der estnischen und der lettischen lutherischen Kirche gewesen. Dieser beiden uns so eng verbundenen Kirchen, die auch am Ufer der Ostsee liegen. Und ich habe auch in Estland und Lettland an den Ufern der Ostsee gestanden. Und wenn nun unser Bruder, Erzbischof Jan Kiewit, mit seiner Frau und einigen seiner Pfarrer seine festgeplante Reise doch noch um einige Monate hat verschieben können müssen, so hoffen wir, dass er ein andermal kommt und hoffen, dass er euch dann auch besuchen wird. Wir wissen jedenfalls, dass er in diesen Tagen mit seinem Herzen, seinem Glauben und seinem Gebet auch bei euch in Sassnitz ist, weil er sich darauf gefreut hatte, heute Abend hier unter uns zu sein. Und so gehen unsere glaubensbrüderlichen Gedanken und Gebete auch an der Küste der Ostsee entlang zu unseren Brüdern in Lettland und in Estland in der Sowjetunion. Die Ostsee wird ein Meer des Friedens genannt. Friede hängt zuletzt davon ab, ob die Menschen sich die Versöhnung in Christus schenken lassen und dann auch einander versöhnen und vergeben können. Ob wir die Bitte des Vaterunsers mit allen anderen Menschen und Christen über alle Grenzen der Völker hinweg von ganzem Herzen beten können: Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist unser Beitrag zur Versöhnung und zum Frieden unter den Menschen und auch unter den Völkern. Auch unter den Völkern an der Ostseeküste. Und so erbitten wir auch das für diese Stunden, dass sie uns stärken für den wahren Dienst der Versöhnung, weil wir versöhnt sind durch Jesus Christus. Und so schenke Gott der Herr seinen Heiligen Geist für diesen Abend und die kommenden Abende, dass wir die Mittel des Evangeliums, die Versöhnung in Christus, recht hören dürfen. Dass wir aus dieser Mitte des Evangeliums heraus gestärkt werden für den Dienst der Versöhnung und Vergebung auch unter unseren Mitmenschen. und dass wir dann alle diesen Weg gehen dürfen, den der Kämmerer aus dem Mohrenland ging. Er zog aber seine Straße fröhlich. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für diese Stunde. Wir danken dir für die Gemeinschaft mit unseren Brüdern, die zu uns gekommen sind. Wir denken vor dir auch an unsere Brüder, die fern von uns und doch im Glauben nahe bei uns sind. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist. Stärke unseren Bruder, dass er deine Botschaft mit Vollmacht an uns ausrichte. Und öffne unsere Herzen, dass wir Zeit haben für dich, dass wir versöhnt werden durch die große Christusfreude und dass wir alle unsere Straße fröhlich ziehen dürfen als die Gesegneten des Herrn. Amen.
Ich habe zunächst zu danken. Ich habe zu danken den Behörden, die es möglich gemacht haben, dass ich heute Abend hier bin. Ahnen Sie, wie ich das nicht lieb habe. Nicht wahr, dieses entzückende Land. Ich habe zu danken dem Herrn Bischof für seine Grußworte, die mich ein wenig zu hoch eintaktiert haben. Aber es tut einem wohl, ich danke Ihnen. Ich danke namentlich meinem Gott, dass ich eine Botschaft habe, von der sich lohnt, dass sie gesagt wird. Wenn ich es langweilig sage, dann liegt es an mir. Die Botschaft des Neuen Testaments ist nicht langweilig. Also jetzt möchte ich zum Thema des heutigen Abends. Das soll ein Gott der Liebe sein, der so viel Schreckliches zulässt, der Menschen an Krebs sterben lässt, der schweigt bei einem schrecklichen Krieg in Vietnam, der zu tausend fürchterlichen Dingen schweigt. Das soll ein Gott der Liebe sein. Das ist das Thema heute Abend, nicht? Und dazu lese ich ein Bibelwort aus Apostelgeschichte 16. Und verzeihen Sie, ich bin ein bisschen klangen. Ich kann da kaum rübergucken, das Ding hier. Morgen machen wir das ein bisschen höher, nicht? Aber in der Bibel kommt auch kleine Leute vor, der Zachäus, nicht? Das tröst mich. Also jetzt das Bibelwort. Um die Mitternacht steht Apostelgeschichte 16. Um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott im Gefängnis. Und lobten Gott im Gefängnis. Meine Freunde, wenn Sie mal die Mühe machen und schlagen das Neue Testament auf, dann werden Sie entdecken, dass das randvoll ist mit Freude und Dankbarkeit. Also da braucht man nur reinzupacken. Der Epheserbrief fängt an, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Das Neue Testament beginnt mit dem Lobgesander um die Geburt Jesu und schließt mit dem herrlichen Lob wieder im Himmel. Aber dazwischen ist das, was die Apostel schreiben. Etwa, freut euch im Herrn alle Wege. Freuen Sie sich immer. Die Leute haben geschrieben, freut euch im Herrn alle Wege. Und so ist das ganze Neue Testament. Und das ist eigentlich sehr wunderlich. Denn die Apostel, die das geschrieben haben, verstehen Sie mich da draußen oder soll ich lauter sprechen? Lauter? Gut, machen wir. Also wenn Sie betäubt werden, ich kann nichts dafür, die da hinten sind schuld. Aber vielleicht kommen Sie noch ein bisschen näher rein. Ich kann mich ja nicht totschreien. Geht es so? Fein. Sehen Sie, das ist eigentlich wunderlich, dass das Neue Testament so voll Freude ist. Denn die Apostel, die es geschrieben haben, waren eigentlich alle miteinander Leute auf der Nachtseite des Lebens. Von Petrus steht zweimal in der Bibel, dass er die ganze Nacht gefischt hatte und nichts gefangen, eine Nachtschicht gemacht hat und nicht ein Pfennig verdient. Das ist bitter, nicht? Das ist bitter. 12 Stunden Nachtschicht und mit leeren Händen heimkommen. Das waren ganz arme Leute, die Apostel. Was haben sie für Nöte durchgemacht, als ihr Herr am Kreuz hing und sie hinter verschlossenen Türen saßen. Und als er auferstanden war und, so und sie aussandte, da gingen sie einem Leben im Martyrium entgegen. Bis auf einen sind sie alle hingerichtet worden. Man kann nicht sagen, dass das ein glänzendes Leben war, ein komfortables, nicht? Der Dichter Brecht sagt, und die einen sind im Dunkel und die anderen sind im Licht. Und wenn man das Leben der Männer anguckt, dann gehören die Apostel zu denen, die im Dunkeln sind. Nicht? Von den wenigsten wissen sie nicht mal, wo sie umgekommen sind. Arme Leute. Und ja, Männer in der Nacht, auf der Nachtseite des Lebens. Und diese Apostel schreiben mir lauter Brief und Bücher, in denen es nur so hagelt von Freude im Herrn alle Wege, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Das ist doch toll, ne? Wie ist das möglich? Sehen Sie, es gibt ein wundervolles Wort im Buch Hiob. Also wenn ich die Wahrheit nicht glaubte, würde ich sagen, das ist auch dichterisch wunderschön. Aber der Inhalt ist noch größer. Das Wort heißt, Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Schön, ne? Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Und so war das ganze Leben der Apostel. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Nun hören Sie mal auf mit Knipsen, es stört uns alle ein bisschen. Nachher können Sie wieder weitermachen. Wir sind von vorn und hinten aufgenommen, sagt jetzt. Ja. Finden Sie es nicht auch herrlich, diesen Satz? Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Ich hätte gerade Lust, wenn Sie nicht immer so ehrbar und Leute wären, mal zu sagen, wollen wir es nicht mal zusammen sagen? Wer tut's? Ja. Wer zu fein ist, kann es lassen. Also, Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Und so ist das auch in der Geschichte, von der mein Text stammt. Um die Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott im Gefängnis. Wenn ich Ihnen das Wort auslege, dann habe ich zu der Frage, das soll ein Gott der Liebe sein, Stellung genommen. Ich möchte Ihnen also als Überschrift drüber schreiben, Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Und Sie verstehen, mit Nacht meine ich also jetzt nicht die äußere Nacht, sondern die Dunkelheit des Lebens. Nicht? Die Dunkelheit des Lebens. Und ich möchte 3 Dinge dazu sagen. Erstens, die Nacht. Also hier bei dem Paulus, von dem der Text spricht, da war auch äußerlich. Um die Mitternacht beteten Paulus und Silas. Ich muss Ihnen die Geschichte kurz erzählen. Ich so gern erzähle so gern biblische Geschichten, setze mich gemütlich hin, so richtig, und höre mir mal zu, Geschichte erzählen. Der Apostel Paulus war nach Europa gekommen. Das war eine Stunde, wo der erste Bote des Sohnes Gottes seine Füße auf den Boden Europas setzt. Und dann war er in die Stadt Philippi gekommen, eine laute, lärmende, interessante Stadt. Und da hat er angefangen zu predigen. Hat er nicht so eine schöne hohe Kanzel wie hier und eine Kirche,
Er hat mit Leuten geredet, auf freien Plätzen geredet. Und dann gab es Rumor. Ich kann das nicht lange ausführen, Sie können das selber lesen, Apostelgeschichte 16. Ein paar Leute regten sich auf. Kann ich verstehen, das Evangelium ist eine aufregende Sache. Dass Gott den Himmel zerrissen hat und seinen Sohn gesandt, dass der für unsere Sünden gestorben ist, vom Tode auferstanden, und dass das die einzige Chance sein soll. Der Mensch sagt, gibt es denn überhaupt einen Gott? Und das ist eine aufregende Botschaft, dass es gar keine Frage ist, dass Gott lebt. Natürlich lebt er. Aber dass Jesus unsere einzige Chance sein soll, aufregende Sache. Es gab also in Philippi Rumor. Das Volk stürzte auf den Paulus und Silas los und schleppten sie so richtig Tumult, wissen Sie, vor die Obersten der Stadt. Nun, und die machten gerade Feierabend, wie das so ist bei Behörden, wissen Sie, so gegen Abend. Da packt man schon den Schreibtisch ab und da kann man nicht gerne, wenn da nochmal einer angesaust kommt. Kennen wir doch alle nicht. Und da befehlen die einfach, der Paulus und Silas sollen gegeißelt werden und dann ins Gefängnis. Bis morgen früh, da sehen wir weiter. Das ging sehr summarisch. Und so eine Geißelung war furchtbar bei den Römern. Wissen Sie, so eine Peitsche, in die Bleistücke eingeflochten ist. Und die ganze Schmach lässt der Paulus, der noch römischer Bürger war, über sich ergehen. Und dann wird er dem Gefängnisdirektor übergeben. Verstehen Sie mich hinten? Geht's? Schreien Sie bitte, es kam mal nach dem Vortrag eine Frau und sagte, war ja schön, ich habe aber nichts verstehen können. Das war furchtbar ärgerlich. Da melden Sie sich lieber, während ich rede, nicht? Sehen Sie, der Kerkermeister war wahrscheinlich ein pensionierter, ein abgedackelter Offizier, und so der nicht mehr Dienst tun konnte, und der kriegt einen Befehl, gut aufpassen. Und da wirft er, sagt die Bibel, diese beiden Gefangenen in den untersten Kerker. Das mag ein Loch gewesen sein. Nicht dunkel und das Wasser läuft von den Wänden runter und die Ratten, ich weiß es nicht. Aber es war bestimmt nicht schön. Und da hat er sich noch eine besondere Quälerei ausgedacht für sie, dass ihre Füße in besonderer Weise eingepresst wurden. Und dann geht die eiserne Tür zu und dann ist dunkel um die beiden. Das war gegen Abend. Und dann heißt, um die Mitternacht lobte Paulus Gott. Aber ich frage Sie, was hat er gemacht zwischen 6 Uhr abends und 12 Uhr nachts? Verstehen Sie? Was hat er da gemacht? Nehmen wir an, er war um 6 Uhr 7 eingeliefert worden und um 12 Uhr singt er plötzlich Loblieder. Aber zwischen 6 und 12, was war denn da los? Sehen Sie, da war er in der Nacht. Nicht nur äußerlich war das doch dunkel, sondern hier drin war Nacht. Und ich möchte so ein bisschen von der Nacht Ihnen zeigen. Und dann werden Sie merken, das sind dieselben Dunkelheiten, die wir durchmachen. Da saß der Paulus und sein Herz schreit, jetzt habe ich Gott gedient. Und jetzt sitze ich hier. Geprügelt mit blutigem Rücken in diesem Loch. Und das will Gott der Liebe sein. Verstehen Sie, in so einer Dunkelheit, in so einer inneren Nacht springt die Frage auf, warum tut er das denn? Ehrlich, haben Sie solche Stunden nicht auch erlebt? Wo ist er denn? Warum schweigt er? Womit habe ich das verdient? Ich habe ihm gedient. Ah, das ist Nacht, wenn auf einmal die Dunkelheit uns erfüllt und wir sehen sein gnädiges Angesicht nicht mehr. Das ist Nacht. Es gibt nichts Schrecklicher als von Gott verlassen sein. Das ist die Hölle.
Paulus war nicht von Gott verlassen, aber es sah so aus, nicht? Und dann, da kam noch mehr dazu zu der Nacht. Die Wut und der Zorn. Es sind ja unverhältnismäßig viel mehr Frauen als Männer hier. Darf ich mal fragen, wo haben Sie Ihre Männer gelassen? Sind Sie alle Witwen oder haben... Bringen Sie nicht mit. Die bringen Sie morgen Abend mal schön mit, nicht? Ich rufe mal die Männer jetzt auf. Ist Ihnen schon mal passiert, dass Sie ungerecht gehandelt worden sind? Was das einen Mann auf die Palme treiben kann, nicht? Können Sie sich vorstellen, wie der Paulus als römischer Bürger da in seinem Loch sitzt und das wagen Sie mir zu tun? Und dann fällt ihm all die Ungerechtigkeit der Welt ein. Und Gott schweigt, das will ein Gott der Liebe sein. Das ist eine Anfechtung. Aber es kam noch mehr Nacht. Da war die Sorge. Oh, die Sorge. Aber ich muss das eben zum Folien noch sagen. Das ist unheimlich, wenn die Dunkelheit, die Leidenschaft im Herzen aufwachen. Das wollte ich noch sagen bei der Wut. Es gibt ja noch andere Leidenschaften. Der Zorn, Sexualität, Neid. Das ist eine große Nacht, wenn wir spüren, jetzt reißt mich eine Macht fort. Ich will es gar nicht, aber sie reißt mich fort. Nee. Unheimliche Nacht. Aber ich wollte weitergehen. Eine Nacht war die Sorge des Paulus. Was wird aus den Christen jetzt, aus den Paar? Wenn ich jetzt hier verschwinde in römischen Kerkern, was wird aus meiner Arbeit? Es ist keiner hier, der nicht schon dunkle Sorgenstunden durchgemacht hat, nicht? Und denkt, Gott könnte es mir auch ein bisschen heller machen, meinen Weg. Kennen Sie das? Oh, die Nacht war schrecklich für den Paulus, da kam noch mehr dazu. Nämlich, da kam die Angst vor Menschen. Er war in der Menschenhände gefallen. Der König David im alten Bund hatte mal gesagt, ich will gern in die Hände Gottes fallen, aber nicht in die Hände der Menschen. Das ist eine unheimliche Nacht, wenn uns die Angst vor Menschen packt. Habe ich recht? Ich könnte noch lang weitermachen, Sie verstehen, der Paulus war nicht bloß äußerlich in der Nacht, sondern hier drin war es Nacht. Und ich denke, so eine Evangelisation führt Leute zusammen, in denen viel, viel Finsternis ist. Ich muss noch mal die nette Geschichte erzählen, dass einer meiner Freunde bei einem reichen Manne eingeladen war, der ein schönes Haus bewohnt und hatte viele Gäste da. Und da sagt er zu dem Gastgeber, Mann, haben Sie es gut. Dieses schöne Haus und nette Frauen, großes Amt, was haben Sie es gut. Und so hat mein Freund mir erzählt, da sagt er, jawohl, Sie haben recht, ich habe es gut. Aber fragen Sie mich nicht, wie es hier drin aussieht. Und dann klopft er an seine Brust. Fragen Sie mich nicht, wie es hier drin aussieht. Das ist die Nacht. Und nun kommt mein zweiter Teil. Sind Sie alle noch dabei? Schön. Immer melden, wenn der Erste einschläft. Dann singen wir einen Vers. Dann singen wir einen Vers, ja. Ist da eigentlich eine Übertragung dran oder ist es nicht nötig? Ist da eine Übertragung dran oder nicht? Wissen Sie nicht. Also jetzt zweitens. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Um die Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott im Gefängnis. Es war gar nichts verändert äußerlich. Dunkel dieses Loch. Vom Rathaus schlägt es 12 Uhr, aber das drang gar nicht bis in dieses Loch hinunter. Und da heben Paulus und Silas an, und singen so schön der Chor eben, lobe den Herrn, den mächtigen König der Erde, oder mein Jesus ist mein Leben, mein Teil und mein Gewinn. Ich will von meinem Jesus singen, Lobgesänge in der Nacht. Und da heißt es, und es hörten sie die Gefangenen. Was meinen sie in diesem schauerlichen Gefängnis? Da hatte man Fluchen gehört und Stöhnen und Weinen und nochmal Fluchen. Da fühlte sich der Teufel und da fühlten sich alle Dämonen gut zu Hause. Auf einmal klingen da Lieder zur Ehre dessen, der am Kreuz gestorben ist für die Menschen. Zur Ehre dessen, der die Welt geschaffen hat. Ich glaube, da sind alle Dämonen geflohen. Das hält der Teufel nicht aus, wenn Lobgesänge irgendwo sind. Nicht? Es hörten sie die Gefangenen. Die Atmosphäre verändert sich. Die Atmosphäre. Nicht nur Paulus ist auf einmal durchgebrochen, sondern er ist ein Segen fürs ganze Gefängnis. Denn das können Sie mir glauben, diese verzweifelten Gefangenen, die horchten auf. Mann, das sind ja Ewigkeitsklänge. Das sind ja Klänge aus der Heimat. Das sind ja Gottesklänge. Noch nie gehört. Nicht? Die rühren ans Herz. Vielleicht waren da gottlose Burschen drunter. Aber diese Lieder des Paulus. Ja, ich sprach heute mit jemandem im Zug, den ich gar nicht kenne, und sprach von Jesus. Und da bekam ich die Antwort, was Sie sagen, dem widerspricht mein Kopf, aber mein Herz fällt Ihnen zu. Schön, nicht? Mein Kopf widerspricht Ihnen, aber mein Herz fällt Ihnen zu. Und wir sehen, so ist das mit dem Evangelium, diese Lieder, die backen. Paulus ist auf einmal im Licht. Und er ist ein Segen für andere. Möchten wir das nicht sein, sagen Sie mal zwischendurch. Hier sitzen junges Mädchen. Sie haben nur ein einziges Leben. Wie wollen Sie das zubringen? Was denken Sie sich denn? Sie haben nur ein Leben. Und er sagt, ich meine ja dich, du Büdi. Nicht wahr? Das ist auch ein junges Mädchen. Du hast nur ein einziges Leben. Wie willst du das zubringen? Was wäre schrecklich, wenn wir stürben und wären nicht auch für anderen Segen geworden. Sogar im Kerker wird der Paulus, ein Mann, wie Jesus ausdrückt, von des Leibes Ströme lebendigen Wassers fließen. Nun frage ich, wie kam das? Wie kam diese Veränderung? Äußerlich war nichts verändert, nicht? Was war denn verändert? Der Paulus war verändert. Sein Herz war verändert. Und sehen Sie, wenn die Frage uns überfällt, das will ein Gott der Liebe sein. Wenn wir in der Dunkelnacht sind und sagen, was will ein Gott der Liebe sein, dann wird uns nicht geholfen, wenn die Verhältnisse sich ändern. Sondern müssen zuerst einmal wir geändert sein. Ist das klar? Und jetzt möchte ich mal wissen, Sie brauchen mir nicht zu antworten. Meinen Sie nicht, dass Sie geändert werden müssten? Sehen Sie, und nun komme ich zum dritten und wichtigsten Teil. Der dauert länger als der andere. Rüsten Sie Ihre Seele in Geduld. Wir hatten gesehen, Gott, mein Schöpfer, Lobgesänge gibt in der Nacht. Wir haben von der Nacht gehört, wo man fragt, wie, das kann doch kein Gott der Liebe sein. Wir hatten gehört, wie Paulus einmal diesen Gott lobt. Und jetzt fragen wir, was war denn da passiert? Was war denn da geschehen? Jetzt passen Sie alle gut auf, jetzt kommt gewissermaßen das Wichtigste. Paulus war aus dem finstern Nebel des Zweifels durchgebrochen, das Sonnenlicht, wo er die Liebe Gottes erkannte. Und das haben wir alle so nötig. Bitte Wissen Sie nicht? Wir leben so leicht im Nebel des Zweifels, sagte mir neulich ein junger Mann, Pastor Busch. Ich verstehe nicht, wie Sie so fröhlich glauben können. Wir haben so schwer zu glauben. Ich sage, wieso? Und dann zählt er auf, nicht? Alle schrecklichen Dinge der Welt. Da hat ein Mann seine 4 Kinder totgeschlagen und die Frau. Nahm die Zeitung vor, nicht? Und dann kam Vietnam. Und dann kam, ja, die Sache mit dem Krebs und all das. Da wird so schwer zu glauben, sagt er. Lob den Herrn, der alles so herrlich regiert. Er regiert doch gar nichts alles herrlich, sagte der junge Mann. Ich kann nicht glauben. Kann man verstehen, nicht? Sehen Sie, und das ist wunderbar, wenn man aus diesem Nebel des Zweifels in das Sonnenlicht kommt, wo man kapiert, der lebendige Gott hat mich lieb. Sehen Sie, es geht gar nicht um die Frage, ob Gott existiert. Natürlich existiert er. Er hat sich ja offenbart in Jesus. Er ist ja zu uns gekommen. Aber die Frage ist, hat er mich lieb? Kennt er mich? Mich, Stäubchen? Kennt er mich? Und kann ich Vater zu ihm sagen? Darum geht's, nicht? Paulus war aus dem Nebelland des Zweifels in das Licht der Liebe Gottes gekommen. Und nun müssen wir fragen, wie kam das? Und da möchte ich Ihnen sagen, die Bibel sagt da nichts drüber. Aber weil ich selber schon in schrecklichen Gefängnissen gesessen habe und genau das so durchgemacht habe und am dritten Tag wenigstens meine Loblieder singen konnte, nicht gleich am ersten Mitternacht, möchte ich das mal konstruieren, wie das war. Ich kann mir es ungefähr vorstellen. Das fing damit an, dass der Paulus sagte, jetzt klage ich Gott an, wie kannst du mir das antun? Ich bin ja verrückt. Einen Gott, den wir anklagen können, den gibt es ja gar nicht. Es gibt nur einen Gott, der uns anklagen kann. Stellen Sie sich mal vor, ein Gerichtssaal. Auf der Anklagebank sitzt Gott. Auf dem Richterstuhl sitzen Sie, wie heißen Sie, Frau? Ganz richtig, sitzen im Richterstuhl, nicht? Ja. Und jetzt sagen Sie, angeklagter Gott, du willst Gott der Liebe sein und lässt das alles zu? Glauben Sie, dass das geht, dass Sie auf dem Richterstuhl sitzen und Gott auf der Anklagebank? Niemals. Ich habe das mal so nett erzählt, da ich ganz junger Pfarrer in Essen hatte, alle meine Haare noch. Damals war ja Bischof auch junger Pfarrer in Essen, nicht? Sogar. Und da war so eine aufgeregte Zeit, war so, ich möchte das nicht lang schildern, jedenfalls, es waren aufgeregte Tage, war ein Streik und da gehe ich durch meinen Bergarbeiterbezirk und da steht einer auf so einer Seifenkiste und hält eine große Rede und so 100 Männer um ihn rum. Und dann entdeckt er mich und da brüllt er, ah, da geht so ein Pfaffe, komm mal her, komm mal her. Und da sah ich gern, nicht, und ging dahin. Und die Männer machten mir Platz, da stand ich vor dem Seifenkistenburschen da. Und da sagt er, hör mal, du verkündigst Gott. Wenn es dein Gott gibt, dann will ich mal vor dich treten. Will ich mal vor ihn treten und will sagen, du hast zugelassen, dass Kriege gab. Du hast zugelassen, dass Menschen grauenvoll gestorben sind an schrecklichen Krankheiten. Du hast zugelassen, dass Kinder verhungert sind und fette Kerle sich gemästet haben. Du hast zugelassen, und dann zählt er alles auf. Und dann werde ich zu ihm sagen, fort mit dir, Gott. Und da brüllte ich auch, fort mit dir, Gott. Da sagt er, nanu, Sie sind doch Pfarrer, ja. Ja, da können Sie doch nicht sagen, fort mit dir.
Da sagte ich zu ihm, geh mal runter von der Kiste, lass mich mal rauf. Und dann ging ich auf die Kiste und sagte, jetzt pass mal auf, einen solchen lächerlichen Gott, den du sagst, du willst ein Gott der Liebe sein, den du anklagst, den du Vorwürfe machst, den gibt es nicht. Da kann ich nur sagen, das ist ein Götze in deinem Gehirn, hinweg mit ihm. Aber das sage ich dir, es gibt einen anderen Gott, vor dem wirst du mal stehen. Und dann hat er das Wort und er wird fragen, wie konntest du deine Mutter betrüben? Wie konntest du Mädchen verführen? Wie konntest du lügen? Wie konntest du Hass sehen? Ich tippte einfach nicht und ich merkte, stimmte alles. Und dann wird Gott sagen, hinweg mit dir, du Übertreter aller Gebote Gottes. Den Gott gibt es, der uns anklagt. Verstehen Sie? Und darum ist nichts wichtiger, als dass wir Vergebung unserer Sünden bekommen. Ich möchte Ihnen das einhämmern, ehe Sie anfangen zu fragen, ob Gott ist oder warum er so ist. Er klagt uns an und wir brauchen nichts nötiger, als zu fragen, wie wird, bekomme ich Vergebung meiner Sünden. Und ich bin überzeugt, das war das Erste, dass der Paulus hier in die Stirn geschlagen hat und gesagt, was mache ich denn? Ich klage Gott an. Ich narr. Ich nehme an, und das Zweite kam, da ist um die Mitternacht beteten Paulus und Silas. Was macht das für ein Gebet gewesen sein? Was meinen Sie? Also ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung rekonstruieren. Ich glaube, er hat gebetet, Herr, ich will gar nicht verstehen, warum du das alles tust. Ich will gar nicht dein Geheimrat sein. Aber eins möchte ich, dass ich wieder weiß, dass du bei mir bist und dass du mir gnädig bist. Herr, ich möchte gar nicht, dass ich hier rauskomme. Ich möchte gar nicht, dass mir es besser geht. Aber ich möchte dein Kind sein. Ich möchte dich haben. Sehen Sie, wenn die Dunkelheit groß geworden ist, dann fängt der Mensch schließlich an zu beten. Herr, ich will deine Wege gar nicht verstehen, das ist auch gar nicht nötig. Ich bin ja nicht Gottes Geheimsekretär. Aber Herr, ich möchte deine Nähe, deine Gegenwart, deine Gnade haben. Und da gibt es ein Wort in der Bibel, das heißt, der Herr ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind. Da kam Jesus in die dunkle Zelle. Brauchen wir mehr? Brauchen wir mehr als einen Heiland direkt bei uns, der mich mit seinem Blut erkauft hat, der mich liebt? Ah, wissen Sie, da war die Zelle voll Herrlichkeit des Herrn, voll Herrlichkeit des Herrn. Alter Paulus, bete, ich will ja gar nichts verstehen, ich will dich haben, Herr. Verstehen Sie, soll das der Gott der Liebe sein? Wer so redet, hat ja noch keine Ahnung, was es heißt. Ihn haben und still werden an seinem Herzen. Und dann kam bestimmt das Letzte. Da wird dem Paulus der Blick geöffnet für das Kreuz Jesu. Auf einmal war es, ja, ich bin mal aus New York rausgefahren, da ist die Freiheitsstatue im Hafen von New York. Und das ist so ein toller Anblick, da fährt man durch einen dunklen Hafen bei Nacht und auf einmal sieht man, die ist angeleuchtet von allen Seiten, so aus der Nacht heraus auf einmal dieses Denkmal. Und da habe ich denken müssen, so geht mir's, wenn ich in Dunkelheit bin. Auf einmal leuchtet Gott mit allen Lichtern das große Freiheitsdenkmal, das Kreuz Jesu an. Paulus sieht auf einmal, den Sohn Gottes am Kreuz. Ah, gehen Sie mit mir nach Golgatha. Ich möchte Sie sehen in dem Geist, den mit der Dornenkrone und mit den angenagelten Händen, den König der Ehren. Da neigt er sein Haupt und verschied. O Herr, warum hängst du da? Und dann sagt er, für dich. Einer muss deine Sünde hier wegtragen. Entweder trägst du sie in die Hölle oder ich trage sie für dich. Einer muss ja Frieden mit Gott machen. Du kannst nicht, jetzt mache ich Frieden mit Gott. Ich sterbe für dich. Paulus sieht das Kreuz und weiß auf einmal, Gott hat mich lieb. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Kinder, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott ist kein Kindermädchen der Welt. Wenn die Menschen alles verderben wollen, lässt er sie laufen, er gibt sie dahin. Er ist nicht unter Kindermädchen, aber ein Zeichen seiner Liebe hat er hingestellt. Und das ist das Kreuz Jesu, wo Sünde erkauft werden für Gott. Und Paulus sieht das Kreuz im Geist und sagt, ich bin ja erkauft mit dem Blut Jesu zum Eigentum Gottes. Was rege ich mich noch auf? Lesen Sie mal, wie das Kapitel weitergeht, wie Gott eingreift. Aber das war die Stunde. Er sah, ich bin erkauft durch den Sohn Gottes, der am Kreuz für mich starb. Und darum darf ich ein Kind Gottes sein. Und ich möchte mit meiner Evangelisation nichts anderes, als dieses Kreuz Jesu jetzt vor Ihre Augen malen, dass Sie es fassen können. Auch mich erlöst er da. Für mich gab er sein Leben da, der ich von seinen Feinden war. Ich sprach eben von einem Gespräch im Zug heute, das mich so sehr bewegt. Und da sagte mein Gesprächspartner, ist schön, aber ich bin ein großer Sünder, sagte er lachend. Ich bin ein großer Sünder, ich passe nicht dazu. Oh, sag ich, hören Sie, ich bin zum Glauben gekommen durch das Wort, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder zu erretten. Wenn Sie sagen, ich bin Sünder, dann sind Sie genau richtig für Jesus. Jesus Christus ist gekommen, die Welt, die Sünder zu erretten. Warum gehören Sie ihm? Warum kommen Sie nicht in das Reich der Liebe Gottes? Als Paulus dieses Kreuz Jesu sah, da war er ins Licht der Liebe Gottes gekommen und war alles gut. Das will ein Gott der Liebe sein. Ja, er ist einer. Er hat seinen eigenen Sohn für uns gegeben. Ja. Und wenn die ganze Welt sagt, er ist kein Gott der Liebe, sage ich, er ist ein Gott der Liebe. Er hat seinen Sohn für mich gegeben und er hat mich erkauft zum Kind Gottes und ist mein Heiland in alle Ewigkeit. Oh, ich wünschte Ihnen, dass Sie es fassen könnten. In meiner Heimat Essen ist in der Nähe ein Städtchen, das heißt Mülheim. Und da lebte ein Mann, der hieß Herr Stegen. Haben Sie von dem mal gehört? Und der hat einen schönen Vers gedichtet, wo das Ganze drin steht. Das soll ein Gott der Liebe sein? Ja, sagt Herr Stegen. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Sonst nirgends. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebt war. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken.